Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts und heute sprechen wir auch über Mentaltraining und ihr wisst, üblicherweise sprechen wir über Mentaltraining im Sport und in gewisser Art und Weise wird das auch heute so sein, aber wir haben jemanden ganz spannenden heute zu Gast zu einer ganz anderen Disziplin. Margitta Rosales ist heute bei mir im Studio, beziehungsweise in Basel. Ich befinde mich auf Teneriffa und wir treffen uns virtuell im Studio, um uns über ihre sehr spannende Arbeit zu unterhalten, die ganz viel mit mentalem Training zu tun hat. Und ich sag erstmal herzlich willkommen, Margitta. Ich freue mich mega, dass du da bist und würde dich bitten, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was hat es mit mentalem Training zu tun? Herzlich willkommen.
Ja, hallo und guten Tag. Ja, vielen Dank erstmal an dich, Tanja, und natürlich auch an den Michael Dragsal, für die Einladung hier zu dem DMA Mentaltraining im Sport Podcast. Ja, vorweg, ich freue mich wirklich auch sehr, dass ich hier bei diesem wirklich inspirierendem Format dabei sein darf und mein Wissen, mein Bescheidenes und auch meine Erfahrung hier unter Kollegen und natürlich auch hier mit unseren Zuhörern teilen kann. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Also zunächst mal, ich bin Sängerin. Ich bin klassische Sängerin und ich hoffe, dass ich euch hier oder einige Einblicke und auch Inspiration aus meiner Praxis, aus meiner Welt mitgeben kann. Ich, die eben auch in meiner Welt Werkzeuge aus dem Sportmentaltraining nutzt. Und ja, ich habe, wie gesagt, Operngesang studiert. Ich habe an der Hochschule für Musik und Dance in Enschede in den Niederlanden angefangen, habe dann mein Hauptstudium in Sofia am Sofiota Staatskonservatorium Pantelvladi Gelov abgeschlossen, habe Meisterkurse, Wettbewerbe absolviert. Ja, und ich war und bin als Sängerin sowohl Konzertant als auch auf der Opernbühne tätig. Ich habe nach meinem Studium viele Jahre in Italien gelebt und gearbeitet, danach viele Jahre in Paris und habe dort auch begonnen, am Centre de Danse et Musique du Marais mit Sängerinnen zu arbeiten. Im Sport würde man wahrscheinlich sagen, als Coach, als Techniktrainerin zu arbeiten. Und habe dann dort auch später als Mentaltrainerin mit jungen Balletttänzerinnen dort an der Paris Marais Dance School gearbeitet, die dort in der professionellen Tanzausbildung trainiert haben, ausgebildet wurden. Und du sagtest es schon, also bevor ich damit angefangen habe, überhaupt zum professionellen Operngesang zu kommen, zu studieren, habe ich schon als Kind und bis zum Studium auch als junge Erwachsene sehr intensiv Kampfsport praktiziert. Und Wahnsinn. Ich habe da zunächst traditionelles Kung-Fu und später Kickboxen gemacht mit Wettkämpfen. Und ja, ich denke, diese Erfahrung und auch diese Prägung durch den Sport, die hat mich definitiv auch durch mein gesamtes Musik- und Gesangsstudium und später dann professionelles Leben getragen, aber das dann eher unbewusst. Und ja, bis ich dann an der DMA, an der Deutschen Mentaltrainerakademie in Leipzig, meine Trainerausbildung abgeschlossen habe, und es ist mir wirklich ein großes Anliegen, eben diesen Übertrag, diesen Transfer auch in diese Sängerwelt und die Musikwelt zu schaffen. Ja, das in Kürze zu mir.
Wow, eine ganze Menge und wahnsinnig spannend. Also ich muss gestehen, weil ich jetzt tatsächlich aus dem Sport komme, habe ich von ganz vielen Dingen gar keine Ahnung, die du gerade eben genannt hast. Es klingt aber unheimlich bunt und wirklich vielfältig und spannend und auch sehr international. Und natürlich, also das dockt dann wiederum bei mir an. Mit dem Kickboxen haben wir immerhin eine Gemeinsamkeit. Singen kann ich überhaupt nicht, aber da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Das ist auch ein wirklich ganz toller Sport. Und ja, der Sprung dann tatsächlich auf die Bühne als Musikerin ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Welt, in der du jetzt unterwegs bist. Also super interessant. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast dich dann irgendwann für die Ausbildung bei der Deutschen Mentaltrainerakademie entschieden. Gab es so den entscheidenden Moment? Also was hat dazu geführt, dass du gedacht hast, das wär's, dass das noch gerade mitnehmen, so um Tools irgendwie zu haben, um vielleicht mit Menschen zu arbeiten? Was war so der Auslöser für dich zu sagen, ich mache die Ausbildung als Mentaltrainerin im Leistungssport? Ich setze es jetzt mal in Klammern. Was war da ja der Ausschlag?
Ja, also ich denke natürlich zunächst mal meine eigene Erfahrung, die ich auch durch den Kampfsport gemacht habe. Da geht es natürlich auch unglaublich viel darum, seine mentale Positionierung, so nenne ich es mal, zu kontrollieren oder sich dessen bewusst zu sein. Und ich weiß, dass wir auch im Training immer wieder es hieß nicht so explizit Mentaltraining, natürlich nicht, aber im klassischen Kampfsport geht es natürlich auch um die mentale Kontrolle, um das Geistige, sich bewusst werden der Gedanken. Und das war mit Sicherheit schon diese Vorprägung. Und später in der Musik oder in meiner Praxis als Sängerin habe ich natürlich eigene Erfahrungen gesammelt, sei es mit Lampenfieber, sei es durch Situationen bei Vorsingen. Und ja, das waren auch teilweise streckenweise sehr leidvolle Erfahrungen, die ich dort machen musste. Ich habe dann wirklich vor Jahren habe ich mich dann auch selber schon auf Vorsingen vorbereitet. Und das ist ganz kurios. Ich habe, ich glaube damals schon im Internet, habe ich es war noch gar keine gebundene Ausgabe, aber Michael Draxal hat, ich glaube vor über 14 Jahren, hat er Mentaltraining im Tennis, ja, ein Buch herausgebracht. Das war ein Arbeitsbuch und das habe ich gekauft und habe damals also schon für mich damit gearbeitet und habe da sehr viele von den Methoden, von den Übungen heraus schon angewendet für mich. Und das heißt, das ist aber dann irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, ein nächster Punkt für mich, ein ganz entscheidender, war es, als ich dann später in Paris am Centre de Danse et Musique du Marais, als ich selber angefangen habe, eben als Coach oder als Technik, als Gesangslehrerin zu arbeiten und habe gemerkt, naja gut, also Technik ist gut und schön. Ich dachte, ja, mit meiner Technik, ich habe eine gute Technikbasis weitergeben können, aber habe dann sehr schnell gemerkt, ganz alleine, das reicht nicht. Meine Schüler, die kommen an bestimmte Grenzen, an solche gläserne Wände, und das hat nicht mehr sehr viel mit Technik zu tun oder mit korrekter Präzisionsoptimierung, sage ich mal. Da ging es um andere Dinge. Und ich habe dann mir natürlich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich jetzt diesen jungen Sängerinnen und Sängern Impulse geben, dass sie diese mentalen gläsernen Wände besser beherrschen können. Und so kam ich dann wieder auf meine alte, noch nicht gebundene Mentaltraining im Tennis-Ausgabe. Wahnsinn. Und habe dann tatsächlich, ich glaube, es ging um eine Entspannungsübung und ich habe mich daran erinnert, Mensch, da war doch was in diesem Büchlein. Und habe dann also nochmal nachgelesen und habe dann weiter gegoogelt und habe dann auch gesehen, aha, es existiert also die DMA mittlerweile, die Mentaltrainerakademie in Leipzig. Und so habe ich dann einfach den Kontakt wieder aufgenommen und habe dann die Trainerausbildung begonnen. Das,
ja. Das ist ja wirklich, also da muss ich jetzt später auch noch mal googeln, ob es diese ungebundene Ausgabe noch irgendwie gibt.
Tanja, nein, sie gibt's nicht mehr. Ich habe sie jetzt gerade vorher noch gegoogelt, weil ich hätte sie dir gerne. Ich habe sie noch. Ja. Ich werde dir ein Foto davon machen und es dir zuschicken. Man kann sie nicht mehr kaufen. Aber okay. Ich habe noch ein Exemplar. Und,
super.
Ich glaube, ich habe es auch mal mit nach Leipzig gebracht und dem Michael gezeigt. Es war ein wirkliches Kuriosum. Ja.
Ja, in der Tat. Ja, das ist so wirklich ja so klassisch. Man sieht sich immer zweimal im Leben. so sozusagen.
Ungefähr,
ja. Eine tolle Geschichte auf jeden Fall. Jetzt hast du dich angemeldet für diese Ausbildung und natürlich interessiert mich, ob du auch nur in einer Sekunde gedacht hast, na, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch zu sehr auf den Sport gemünzt ist und es am Ende für meine eigene Arbeit mit Musikerinnen und Musikern gar nicht so anwendbar ist. Oder war das für dich von vornherein sehr logisch, dass das funktionieren kann?
Also das war für mich eigentlich von vornherein, hat sich mir das sofort erschlossen, dass das eigentlich, ich meine, ich bin ja in Anführungsstrichen sehr spät dann erst zum Mentaltraining, zum professionellen Mentaltraining gekommen. Aber während des ganzen Durchlaufens der Unterrichtsmodule, der Ausbildungsmodule an der Akademie, war mir eigentlich sofort klar, das kann ich so eigentlich mit kleinen Abänderungen sofort auch in die Sängerwelt projizieren beziehungsweise transferieren. Also das, weil die Grundlagen sind tatsächlich scheinbar immer die gleichen.
Ja, super spannend. Also das, ich meine, wir sehen ja das immer wieder, ne, so wie der Notarzt, der halt auch die Ausbildung gemacht hat, um dann eben in seiner Arbeit damit irgendwie ja mental arbeiten zu können. Und wir sehen ja immer wieder, dass das auch in andere Bereiche immer mehr Einzug hält, was ja total sinnvoll ist im Endeffekt. Und wie sinnvoll das ist, das kannst du wahrscheinlich aus deiner Arbeit insofern berichten, als dass ich natürlich gern wissen würde, mit welchen Herausforderungen kommen denn die Menschen zu dir, wenn sie auf der Bühne stehen, ich sag mal dürfen. Aber vielleicht fühlt es sich ja auch manchmal an wie müssen, möglicherweise. Das wäre jetzt so aus meiner Laienperspektive so, dass es den ein oder anderen Moment gibt.
Ja, also unbedingt an allererster Stelle steht dort wahrscheinlich das Lampenfieber. Mhm. Das Lampenfieber und die Einordnung dieses ganz besonderen Zustandes. Also was passiert da auf einmal, wenn der Puls nach oben geht? Was passiert da auf einmal, wenn die Hände ganz feucht werden, die Knie zittern, die Atmung kurz wird und sich der Hals zuschnürt? Also das ist absolut einer der Top-Themen natürlich. Und ja, dieses Umschalten in einen anderen Zustand. Es ist ein anderer Aktivierungsgrad natürlich. Ich sage es positiv ausgedrückt, ein anderes Aktivierungslevel. Man könnte auch von Stresslevel sprechen. Und damit umzugehen, das wird eigentlich, in der Ausbildung kommt es, wenn überhaupt, zu kurz in der professionellen Ausbildung. Mittlerweile merkt man natürlich auch an den Musikhochschulen, an den Ausbildungsstätten, dass hier ein wahnsinniges Potenzial natürlich noch nach oben ist, dort mehr die jungen Leute darauf vorzubereiten. Ich kannte das während meiner Studienzeit überhaupt nicht. Da ging es eigentlich eher so in die Richtung, wenn man Talent hat, dann kann man das schon irgendwie, was natürlich ein absoluter Irrglaube ist. Und auch die wirklich hochtalentierte junge Sängerinnen und Sänger und Musiker leiden einfach unter dem Lampenfieber und haben keine Werkzeuge in der Hand, wie sie das bewerkstelligen sollen. Mhm. Und im Sportmentaltraining haben wir den schönen Spruch oder diesen Merkspruch: Training ist Training und Wettkampf ist Wettkampf. Und es geht also wirklich um das Umschalten in diesen Bühnenzustand. Ich nenne es den Performance-Modus. Und ja, zusammenfassend heißt das einfach, dass diese Höchstleistung, diese gute Performance in diesem erhöhten Stresslevel, die kann eigentlich nur zustande kommen, wenn wir uns dessen bewusst sind und das auch richtig einordnen können und nutzen können. Wie können wir denn diese Aktivierung im positiven Sinne nutzen? Und das ist, denke ich, einer der Hauptanliegen der Leute, die zu mir kommen. Verbunden ist es auch, ja, natürlich mit zusammengefasst mit Kopfkino, wenn es dann oben anfängt zu grübeln. Und das ist Top-1-Thema. Und dann stehen natürlich aber auch ja technische Optimierungsprozesse im Vordergrund, ganz klar. Ja. Mhm.
Hast du selbst noch Lampenfieber?
Ja, unbedingt. Ich hab immer Lampenfieber. Und und glücklicherweise kann ich das mittlerweile einordnen. Und dieses Lampenfieber positiv zu nutzen und diese emotionalen Vorgänge, die da passieren, zu nutzen, das ist mittlerweile so ein Elixier, aus dem ich natürlich auch eine Energie ziehe, die mich einfach noch besser macht auf der Bühne, anstatt dass ich Angst vor diesem Zustand habe. Und die Angst vor diesem Zustand abzubauen, Das ist definitiv ein Training, ja.
Mhm. Super interessant.
Vielleicht kann ich dazu,
ja, bitte.
Ja, vielleicht kann ich dazu eine Sache, ich habe da was zusammengestellt von Aussagen von Sängerinnen und Sängern, die ich interviewt habe. Ich habe also eine Umfrage gestartet und es ging darum, dass ich abgefragt habe, welche Strategien vorhanden sind in der Sängerwelt, um mit Lampenfieber umzugehen, beziehungsweise im Kopf vor allen Dingen vor sich geht, wenn Sängerinnen auf die Bühne treten. Und ja, was ich dort erfahren habe, war tatsächlich, ja, ich würde es fast erschreckend bis herzzerreißend nennen. Und einige der Aussagen, die Sänger dort genannt haben, das war so eine Mischung zwischen, da geht's zu wie in einem Boxring im Kopf. Da scheitern verzweifelte Versuche, die Technik noch irgendwie zu kontrollieren in diesem Zustand des Lampenfiebers. Und was dann im Kopf passiert, das habe ich mal so zusammengefasst. Da sagt eine: Das ist alles nicht gut, was ich hier mache. Das reicht nicht. Komm jetzt mal wieder runter. Du bist auch nicht mehr wert als andere. Komm schon. Du bist eh nicht gut vorbereitet. Du hast das nicht verdient, hier zu stehen. Jetzt konzentrier dich doch. Du kämpfst jetzt schon seit so langer Zeit damit. Wird das jemals aufhören? Und ja, ich könnte jetzt diese Liste noch weiter vorlesen. Und diese Grübel und Selbstanschuldigungsschlaufen, die dort im Kopf passieren bei den Sängern und Musikern, die haben mich also schon wirklich erschreckt. Und das war dann natürlich auch eine Motivation, da Tools nochmal besonders für die Sängerinnen und Sänger zusammenzustellen.
Ja, wow, vielen Dank für den Einblick. Auch, also wahnsinnig spannend, auch diese Frage zu stellen. Und natürlich das jetzt auch in dieser Geballtheit und Konzentration zu hören, ist nochmal, da kriegt man wirklich Gänsehaut. Also weil das sehr berührend ist und ich glaube auch, weil sich jeder ein bisschen was darunter vorstellen kann. Und ich habe gerade noch mal gedacht, das ist ja eigentlich auch so wahnsinnig, dass es diese Ambivalenz ist zwischen, ich mache eigentlich etwas, was ich total gerne tue, was meine Passion ist, und dennoch komme ich in diesen Gefühlszustand auf der Bühne, oder? Das ist ja eine wahnsinnige Ambivalenz, die ich irgendwie, wo ich irgendwie mit umgehen muss. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, weil ich mir vorstellen kann, dann gibt es auch den ein oder anderen Menschen, der aufgrund dieser Herausforderung sagt, das ist nichts für mich. Ich halte diesen Stress nicht aus. Oder wie siehst du das?
Ja, es gibt viele, viele, die diesem Stress eben aufgrund der nicht vorhandenen Werkzeuge und Tools nicht standhalten können oder nicht mehr weiter wollen. Und das ist natürlich, ja, das ist tragisch, ja.
Wenn du sagst, oder wenn du jetzt selbst nochmal schaust, diese Antworten, die Menschen gegeben haben, wie sieht deine Arbeit in dem Fall zum Beispiel sehr konkret aus? Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben oder mit welchem Tool oder welchen Tools würdest du arbeiten mit, sagen wir mal, einem jungen Musiker, der diese Selbstzweifel plötzlich, diese Gedanken auf der Bühne entwickelt, wenn der zu dir käme?
Ja, also wir haben verschiedenste Möglichkeiten, dort anzusetzen. Was grundsätzlich natürlich das Prinzip, das gesamte Prinzip im Mentaltraining ist, ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeitslenkung. Ich glaube, dort kann man, das Geburt. Ich weiß nicht, ob hast du es gehört?
Alles gut. Ja, ich höre es. Aber
sagen wir einfach durch.
Wir machen einfach, weil wir sind einfach konsequent stoisch. Alles gut.
Okay. Also ich fange
an. Man muss das vielleicht, genau, vielleicht kann man einfach für die Zuhörer da draußen einmal sagen, also wir befinden uns, wie schon gesagt, nicht in einem Tonstudio gemeinsam, sondern jeweils an den Orten, wo wir leben. Und da hat man manchmal auch von außen Störungen. Umgang mit Störungen gibt's auch im Mentaltraining übrigens. Also, und Aufmerksamkeitslenkung gehört in diesem Sinne ja auch etwas dazu. Wir fokussieren uns auf das Gespräch und lassen die Bauarbeiten Bauarbeiten sein.
Okay, lassen wir die Bauarbeiten Bauarbeiten sein. Da habe ich übrigens gleich noch ein schönes, eine schöne Angelegenheit, die ich erzählen kann. Also ja, wie arbeite ich prinzipiell mit jungen Sängerinnen und Sängern oder Musikern oder eben auch Tänzerinnen? Prinzipiell ist das Grundprinzip des Mentaltrainings natürlich, es geht um die Aufmerksamkeitslenkung. Und wie wir diese Aufmerksamkeit lenken oder dass wir überhaupt Aufmerksamkeit lenken können, das ist grundsätzlich ist das bei den meisten schon mal ein Aha-Moment, dass wir also gar nicht gezwungen sind, diesen Gedanken zu folgen, die wir dort im Kopf vernehmen. Also es ist quasi wie ferngesteuerte Stimmen, die sich dann im Kopf ausbreiten, die anfangen grübeln, die dich beschimpfen, die dir irgendwelche martialischen Kommandos geben. Also erstens mal diese Erkenntnis, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Das ist für viele also schon mal ein ganz wichtiger Punkt, ein echter Aha-Moment, wo man sehr schön ansetzen kann. Dann haben wir natürlich solche Gedankenprotokoll-Momente, dass wir einfach mal aufschreiben, ja, was denke ich da? Und vielleicht kann man die Aufmerksamkeit ja auch mal versuchen, auch schon tagsüber so einfach mal spielen zu lassen. Wir sind natürlich immer auf irgendetwas konzentriert oder fokussiert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und wenn wir mal anfangen, mal bewusst mit dieser Verschiebung der Aufmerksamkeit zu spielen, dann wird eigentlich schon mal relativ schnell klar, aha, was mir im Alltag, was ich im Alltag machen kann, das kann ich natürlich auch auf der Bühne trainieren. Und ja, dann heißt es natürlich auch Pläne, wirklich Handlungspläne für solche Momente auf der Bühne. Das heißt, wir arbeiten ganz klar mit diesen Handlungsplänen, dass ich weiß, ja, wohin will ich denn? Und in dem Moment, wo ich ganz klar weiß, was ich tue, wenn ich mir selbst Anweisungen, selbst Kommandos geben kann, die sinnvoll sind, die zielführend sind und die positiv sind, dann haben diese Negativschleifen ja zunächst mal sehr viel weniger Ansatzpunkte. Das heißt, wenn ich mich auf das eine konzentriere, kann ich mich gar nicht auf das andere konzentrieren. Das ist so ein bisschen, also wenn ich Schokolade esse, dann kann ich gleichzeitig nicht, gut, oder immer nur abwechselnd eine Pepsi trinken. Also darum geht es eigentlich, dass man zunächst mal ganz grundsätzlich versteht, ich habe es in der Hand, dass ich meine Aufmerksamkeit lenken kann. Ja.
Mhm. Und ich finde, dass alleine das ist schon so ein Game Changer. Also dieses, weil wir ja ganz oft glauben, dass etwas passiert und die Reaktion darauf, also meiner Gedanken, ist unmittelbar. Aber dazwischen ist ja noch ganz viel Platz. Und da habe ich ja eben genau diesen Handlungsspielraum, wenn ich denn weiß, wie ich darauf zugreifen kann. Und da kommst du dann ins Spiel mit den entsprechenden Tools.
Absolut, und richtig, ja, natürlich. Und das, was mir da sehr am Herzen liegt, das ist es, dass wir lernen, uns auf unsere Stärken und auf unsere Ressourcen zu fokussieren. Mhm. Und oftmals ist es ja natürlich gerade dann, wenn das Kopfkino anfängt, wenn das Lampenfieber anfängt, dass man sich sehr, sehr stark auf diesen Negativ-Kabelsalat im Kopf fokussiert, da scheinbar wie gefangen drin sich selber empfindet und der Fokus auf Fehler geht, der Fokus auf Verspannungen geht, der Fokus auf eine Atmung, auf eine Muskulatur im Bauch, die komisch zupft oder zieht, sich richtet. Und dass wir dort natürlich dem entgegenarbeiten können, indem wir den Fokus auf die Stärken legen. Und prinzipiell sagen wir, alles, was den Fokus auf externe Faktoren lenkt, hilft. Also je mehr wir lernen, den Fokus eben auf zum Beispiel Parameter wie die Akustik, meinetwegen wie die Temperatur im Raum oder ähnliches zu richten, wird es zwangsläufig hinweg von diesen Störfaktoren innerhalb unserer Gedankenwelt gehen. Ja.
Super interessant und total nachvollziehbar. Jetzt habe ich gerade eben noch mal gedacht, ich spreche auch immer mal auf der Bühne und habe eine ungefähre Vorstellung, wie dieses Gefühl dann auch ist. Ich habe gerade noch mal für mich so überlegt, für mich ist das oft so, wie als sei ich auf Autopilot. Also ich bin wirklich ganz fokussiert auf das, was ich da mache. Und ich habe das Gefühl, ich switche in so eine Rolle, mache dann so 1,5 bis 2 Stunden mein Ding. Und danach merke ich aber auch, da geht wirklich eine Anspannung weg, die ich offensichtlich ja auch die ganze Zeit aufrechterhalten habe. Also es ist auch wirklich Arbeit, die man auch mental leistet. Und zeitgleich redet man ja auch noch im besten Fall sinnvolles Zeug, in meinem Fall auf der Bühne. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, wenn ich Musiker, Musikerin bin, habe ich ja noch mal, also eigentlich geht es ja vor allen Dingen darum, dass ich da performe und wirklich, ich sag mal zum Beispiel, einen perfekten Gesang abliefer. Und ich jetzt als Nicht-Musikerin sehe da noch mal wirklich einen weiteren Punkt, der ja noch hinzukommt, weil ich auch noch technisch im Gesang brillieren möchte. Ist das ein besonderer Druck?
Ja, also ich denke vor allen Dingen im klassischen Gesang oder in der klassischen Musik ist natürlich der technische Perfektionsgrad oder das technische Level, da hängt die Latte sehr hoch. Und ich möchte aber eine Sache, du hast die Rolle angesprochen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der gerade auch für Musiker sehr, sehr wichtig ist und für Sängerinnen und Sänger ohnehin, sobald wir uns auf der Bühne befinden, wenn wir uns auf der Opernbühne befinden, haben wir eine zugewiesene Rolle in der Oper, das ist ganz klar. Aber was ich auch jungen Leuten und jungen Studenten unbedingt mitteilen möchte und vermitteln möchte, ist, dass wir in dem Moment, wo wir, egal ob wir auf der Bühne in einem Kostüm in einer Rolle performen oder auch nicht, in dem Moment, wo wir als Musikerinnen tätig sind, schlüpfen wir in eine Rolle. Und diese Rolle anzunehmen, diese Rolle des Performers anzunehmen, ist eine ganz wichtige, möglichst bewusste Entscheidung, die stattfinden sollte. Weil oftmals bleiben junge Performer, die noch nicht daran gewöhnt sind, an dieser Idee hängen, dass man ja möglichst ich sein sollte auf der Bühne. Und dass dieses Ich veränderlich ist, dass dieses Ich Facetten tragen kann, dass dieses Ich von einem privaten zu einem professionellen Modus shiften kann, das zu verstehen und das auch ganz bewusst zu nutzen, das ist ein weiterer, sehr, sehr wichtiger Game Changer. Also dieses, auch hier haben wir wieder etwas mit dem Umschalten zu tun und dass diese Rolle, die wir da einnehmen, dass die andere Facetten von uns nutzt, dass die Stärken von uns nutzt, auf die wir in unserem privaten sich geben, niemals zurückgreifen würden. Wenn wir das verstehen, ist da auch schon mal sehr viel gewonnen.
Ja.
Also man kennt ja oft dieses Beispiel, wenn man von einem ganz schüchternen Menschen spricht, der dann auf einmal auf der Bühne zu einem Bühnentier wird. Und auch das kann man tatsächlich lernen, zu akzeptieren. Und in dem Moment, wo man glaubt, man müsse ich und authentisch und ganz so sein, wie man immer ist. Ja, die nette Magitta, das wird nicht hinhauen. Also, und dieses Umschalten in diesen Performance-Modus hängt auch wirklich sehr viel mit dem Rollenverständnis zusammen. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass ich vermittle, du kannst in eine andere Rolle hineinschlüpfen. Du musst in eine andere Rolle hineinschlüpfen. Ja. Auch als Schutzfaktor tatsächlich. Ja.
Genau, das ist das, was mir gerade in den Kopf kam. Ich habe eben gedacht, du hast das so wunderbar beschrieben und ich kann das exakt nachempfinden, auch aus meiner eigenen Arbeit. Und ich glaube, es birgt auch ganz viele Chancen, nämlich in dem Moment, weil ich eben einen anderen Auftrag habe in dem Moment und dadurch einfach in einem anderen Rahmen ich selbst bin, aber in einer anderen Facette. Super spannender Gedanke. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr hilfreich ist. Ja. Also wirklich interessant. Würdest du sagen, dass Musiker, Musikerinnen eine Zielgruppe sind, die sehr gefährdet sind in diesem ganzen Stress, Wahnsinn in der, ich nenne es jetzt einfach mal Musikbranche, wobei das jetzt sehr viel weiter gefasst ist, sich selbst zu verlieren und da ja so ein bisschen sich durchkämpfen zu müssen allein und da einfach ein besonderes Augenmerk den Menschen gelten sollte, um sie halt auch stark zu machen für solche sehr besonderen Stresssituationen. Das ist es ja.
Definitiv. Also Musikerinnen und Musiker gehören einer vulnerablen Berufsgruppe an. Mhm. Es gibt da Untersuchungen, Studien, die wirklich sehr erschreckend sind. Eine liegt mir vor, aus dem Mozarteum, am Mozarteum in Salzburg wurde eine Studie gemacht von 2019, also kurz vor Corona. Und die Ergebnisse sind wirklich erschreckend, auch in Bezug eben auf Substanzenmissbrauch. Berufsmusiker, professionelle Berufsmusiker, sei es Orchestermusiker, bis zu allen anderen Sparten hinweg, geben an, dass fast 38% sich Medikamenten oder Substanzen bedienen, um eben dieses Lampenfieber, um diesen Stress standhalten zu können. Und das Wahnsinn. Fängt an bei dem Klassiker. Es ist Wahnsinn, ja. Es fängt an tatsächlich bei einem Klassiker Beta-Blocker, was ja eigentlich für Herzpatienten die Wundermedikation ist, die aber eben auch, ich weiß, dass schon damals am Konservatorium, als ich studiert habe, da hat man die Beta-Blocker schon eingeschmissen wie kleine Smarties. Also auch wenn es gerade um Vorsingen ging, wenn es um Abschlussprüfungen ging, also Beta-Blocker stehen ganz oben auf der Liste, aber dann kommen natürlich auch andere Substanzen, Beruhigungsmittel hinzu, bis hin zu Aufputschmitteln. Also dieses Spiel zwischen Aufputschen und Beruhigungssubstanzen, wird Wahnsinn. Da also auf einer sehr breiten Klaviatur gespielt, ganz klar. Und das Risiko für Burnout und Depressionen steht eben auch disproportional sehr, sehr viel höher als in anderen Berufsgruppen. Ja, ich glaube, über Scheidungsquoten müssen wir hier nicht sprechen. Also das Leben von Musikern ist natürlich immer etwas bewegter. Wir sind viel unterwegs, wir sind viel in Hotelzimmern. Und also definitiv von daher die Schutzfaktoren von so einem Mentaltraining möchte ich da auch nochmal wirklich hervorstreichen, weil die Selbstreflexion und überhaupt die Möglichkeit, sich selber einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was ja auch im Mentaltraining gefördert wird, also dieses Zoom-out und Zoom-in in Gedankenwelten, in emotionale Zustände, das Einordnen von emotionalen Zuständen und das im weitesten Sinne, das kleine einmal eins der Selbstbeobachtung und der psychologisches ABC zu verstehen, das beinhaltet das Mentaltraining ja auch. Und dadurch entstehen natürlich Schutzfaktoren, die gerade wir in so einer Berufsgruppe, ich sag mal, bitter nötig haben. Ja. Also das ist ein ganz wichtiges Thema und gut, dass du es ansprichst. Also da gibt es noch viel zu tun, eben weil es auch so eine schambesetzte Angelegenheit ist. Also es wird gerne unter den Teppich gekehrt und ich sagte es ja schon mal eingangs, wir haben da noch diese absurde, utopische Idee, dass mit Talent alles geregelt wird und der halt dann trotzdem Lampenfieber hat oder trotzdem in kritische Situationen oder Krisen gerät, der hat es halt nicht drauf. So ungefähr, der hat nicht genügend Talent, was natürlich fernab der Realität ist. Ja.
Verstehe. Wow, Wahnsinn. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Menschen, die einfach diesen Job machen, dass sie wahnsinnig unter Druck stehen. Aber zum Beispiel dann wirklich sich vorzustellen, jemand nimmt Beta-Blocker, um performen zu können oder auch schon im Studium, um überhaupt irgendwie Proben zu überstehen oder vorsingen oder was auch immer, ist also wahnsinnig traurig ja auch. Und umso wichtiger, dass es Menschen dann wie dich gibt, die sagen, wow, ich kann da die Brücke schlagen. Ich sehe da einfach einen Zusammenhang. Und Menschen sind Menschen, ob sie am Ende an der Startlinie eines Marathons stehen oder ob sie auf die Bühne müssen. dürfen. Man kann eben mit diesen psychologischen Tools und mit diesem Wissen auch wirklich arbeiten. Und von daher, ja, Hut ab und gut, dass du diesen Job machst und das für dich auch gefunden hast. Und da wirklich auch junge, ich sag jetzt immer junge Menschen, wahrscheinlich trifft es ja nicht nur junge Menschen, aber gerade da kann man sicherlich gut ansetzen. Also auf jeden Fall ein richtig gutes, schönes Beispiel, was wir heute mit dir haben, dass man da wirklich Prävention auch leisten kann im Endeffekt. Das ist ein bisschen
unbedingt Prävention. Ja. Prävention, da bin ich auch sehr dankbar. Ich habe ja jetzt in den letzten 2 Jahren an der Musikhochschule in Basel und an der Akademie Basel und auch parallel dazu an der ZHDK, an der Zürcher Hochschule der Künste, bei Professor Horst Hildebrand studieren dürfen. Und der Horst Hildebrand ist Mediziner und aber auch Musiker. Und er leitet das Zentrum für Musikergesundheit in Zürich und hat da also tolle Arbeit geleistet, hat viele Studien ja eben auch in Bezug auf das Lampenfieber mit Studierenden durchgeführt. Und ja, und auch er setzt sich, ist da wirklich auch Vorreiter und setzt sich ein für, ja, Aufbau und eben aber auch die Wirksamkeit eines ganz präventiven, du sagtest es, Lehrangebots für die jungen Musikstudenten ein. Mhm. Ein ähnliches Institut gibt es mittlerweile in Freiburg an der Musikhochschule. Und ja, es wird immer wichtiger, glaube ich, dass sowas, dass eben auch darüber gesprochen wird und dass qualifizierte Leute ja ihr Wissen weitergeben können. Unbedingt, mhm. Ja.
Ja, also wahnsinnig gut und wichtig. Und ich habe eben noch mal an das gedacht, was du ganz zu Anfang gesagt hast, dass schon damals irgendwie in einer gewissen Art und Weise Mentaltraining stattgefunden hat. Und da gab es den Namen aber noch nicht so in der Form. Und ähnlich verhält es sich ja heute, dass das immer noch so ein bisschen manchmal totgeschwiegen wird, dieses Thema, und ne, dass man Support braucht, und wobei Support brauchen einfach der falsche Ausdruck ist. Es ist einfach nur gesund, würde ich jetzt gerade in dieser Sequenz, wo wir drüber sprechen, sagen, sich mit der mentalen Gesundheit auch auseinanderzusetzen und Tools für sich zu nutzen. Das ist, glaube ich, genau die Message. Also wirklich auch Werbung dafür zu machen, dass es total okay ist, mentales Training zu nutzen, weil ich einfach für mich selbst sorge. Das ist für mich die Quintessenz daraus und auch so die Nachricht, die ich daraus höre. Das ist ja bei Sportlern nicht anders.
Ich denke, bei Sportlern, die Sportler sind da eventuell schon einen Schritt weiter. Also ich denke an den dass halt Psychologen auch zur Seite gestellt werden. Für Leistungssportler ist ja nicht mehr ganz so ein totales Unding oder ein rosa Elefant. Also da weiß man natürlich jetzt schon viel, viel mehr. Über die ganzen Jahre hat man dort ja auch in der Sportpsychologie viele, viele gute Studien gemacht, und da gibt es ja wahnsinnige Fortschritte. Und genau das eben, dem mittlerweile eben auch wissenschaftliche Forschungen und Studien zugrunde liegen, das ist mir eben auch sehr wichtig, dass man das auch so in der Musikerwelt wahrnimmt. Und ich denke schon, dass auch das Verständnis, dass was man eigentlich im Mentaltraining macht, das ist evidenzbasiert. Es gibt Daten dazu. Es ist ja nicht, wie heißt das so schön, kauf dir ein Cape, leg dir das Cape um und flieg.
Super Advice, ja. Toll.
Da gibt's diesen schönen Comic von, also das ist es ja nicht, ne? Mhm. Und natürlich sind jetzt Sängerinnen und Sänger und Musiker primär ich sag mal, keine Akademiker. Aber dennoch wird es also schon auch sehr gut angenommen. Das ist mir auch wichtig, diese wissenschaftlichen Grundlagen, das theoretische Basiswissen zu vermitteln, damit überhaupt verstanden wird, aha, okay, ja, es gibt eine Wirksamkeit, man multipliziert seine Möglichkeiten durch ein solches Training und man kann dort wirkliche Verbesserungen und Erfolge erzielen, die nicht auf so einem, wie sagt der Michael nochmal immer, Chaka, chaka.
Ja, ja, ja. Also, auch du kannst es schaffen.
Ist weit, das, ja. Du kannst es schaffen. Ja, atme mal tief durch. Du kannst,
da liegt das Cape. Nein. Ja. Ja.
Da liegt das Cape. Nimm dir das Cape. Nein, darum geht's ja überhaupt gar nicht. Und es ist eben, natürlich, es bleibt beim Training. Das Wissen alleine hilft quasi 0,0. Das ist ganz hübsch, wenn man es weiß. Also von daher, das muss auch nochmal, glaube ich, unterstrichen werden. Es muss trainiert werden. Es muss trainiert werden, wie ein Sportler seine Bewegungsabläufe trainiert, so wie motorische Fähigkeiten geschliffen werden durch disziplinierte Wiederholung, durch optimierte Wiederholung. So muss natürlich auch das Mentaltraining. Es geht wirklich um Training.
Das heißt und, auch Training, ja.
Also Training heißt Training. Da gibt es nichts, sozusagen. Ja. Und da muss man sich das Cape also wirklich jeden Tag umlegen und das möglichst natürlich auch in so tägliche Muster mit einbauen, damit sowas fruchtet. Aber es lohnt sich, dieses Training zu absolvieren, diesem Kabelsalat im Kopf, diesen fürchterlichen, emotionalen, bedrängten Situationen etwas entgegenzusetzen. Und natürlich, also darüber haben wir jetzt noch überhaupt gar nicht gesprochen, das macht natürlich auch wahnsinnigen Spaß. Also ich habe jetzt so ein bisschen das Horrorszenario von Lampenfieber und mentalem Zusammenbruch so ein bisschen an die Wand gemalt. Das soweit soll es ja im besten Fall überhaupt gar nicht kommen, sondern vor allem die Integration daran ist mir gelegen, dass man halt schon sehr früh anfängt, dieses Mentaltraining in den Unterricht, in den täglichen Unterricht mit einzubauen, dass man Routinen entwickelt, die dich also während der gesamten Übezeit eben auch begleiten, dass man Übemodelle entwickelt, die eben schon solche Methoden und Übungen aus dem Mentaltraining aufgreifen. Und das ist jetzt auch, das ist kein Hexenwerk, es ist ja keine Raketenwissenschaft, die wir betreiben. Ja. Also es sind handfeste, einfache, praktische, praxisnahe Übungen, die praktiziert werden sollen. Ja.
Ja. Wow, ja, ein schönes Plädoyer. Es bietet sich schon fast als Schlussplädoyer an für das mentale Training. Ich habe dennoch zwei letzte Fragen für dich, denn wir kommen langsam zum Ende. Margitta, wenn du einen Tipp raushauen würdest für Musiker und Musikerinnen da draußen, vielleicht auch für die, die noch ganz am Anfang stehen, was wäre das? Also mit deinem Wissen als Musikerin, als Mentaltrainerin, mit deiner Expertise, deiner Erfahrung auch in der Zusammenarbeit mit Menschen, was würdest du den Menschen da draußen mitgeben, die vielleicht gerade ihren Weg beginnen in der Musik?
Ja, eine wunderschöne Frage. Schwierig aus der Vielzahl. Ich glaube, das, was, wenn ich auf meine persönliche größte Stolperfalle zurückblicke, dann war das der Perfektionismus. Und ich denke, wenn es eine Message gibt, die ich so ad hoc und spontan unseren Zuhörern mitgeben möchte, dann wäre es definitiv der Perfektionismus. Den Perfektionismus über Bord zu werfen Und ja, diese 100%, sich von den 100% zu verabschieden. Mhm. Weil die 100%, natürlich, man spricht immer davon, ja, und wie macht man das dann, wenn du, um zu diesen 100% zu kommen und deine Bestleistung, deine Höchstleistung und dann, wie sagt man so schön, höher, schneller, weiter. Ich glaube, sobald man das ablegen kann, kommt man zu seiner Bestleistung, zu seiner momentanen Höchstleistung. Mhm. Aber der Perfektionismus ist wahrscheinlich einer der gefährlichsten Stressfaktoren. Mhm. Und ja, diese Vorstellung, dass man sich von dem Perfektionismus verabschieden sollte, scheint zunächst mal absurd, wenn wir doch die ganze Zeit darüber sprechen, wir brauchen eine tolle Technik, wir brauchen
ja. Ja.
Aber tatsächlich, ja, also da auf Entspannung zu setzen, auch Entspannung in der Leistungsorientierung, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, dass man sich also realistische Ziele setzt, eine realistische Selbsteinschätzung hat und einem absurden, utopischen Perfektionismus abschwört. Aber auch darum geht es natürlich im Mentaltraining, dass wir lernen, uns realistische Ziele, realistische Etappen zu setzen, die dieser Stolperfalle definitiv auch entgegenwirken. Ja, mhm. Das wäre meine Message.
Die finde ich ziemlich gut und auch sehr interessant. Also gerade, was du gesagt hast, ne, man spricht ja immer so von diesem, irgendwie ja auch von dem Perfekten, von der perfekten Technik und so weiter und auf der anderen Seite aber das Loslassen. Super interessant, sich auf den Prozess einlassen. Das ist so die herzliche Einladung. Wow.
Definitiv.
Margitta, das hat mir super viel Spaß gemacht. Wir haben auch länger gesprochen als geplant. Und ich könnte noch länger mit dir reden, weil ich das auch gerade unheimlich spannend finde, aus der Welt zu hören und auch deine Gedanken einfach dazu. Super spannend und vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle nochmal wieder. Who knows? Die Frage wäre jetzt.
Das würde mich sehr freuen, Tanja.
Das ist gut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Dann kriegen wir das hin. Die Frage wäre jetzt, wirklich die letzte Frage, wo finden denn unsere Hörerinnen und Hörer dich, wenn sie vielleicht mal mit dir arbeiten wollen, wenn sie noch Fragen haben, was auch immer, wenn sie dich mal auf der Bühne sehen wollen? Es gibt ja unterschiedliche Szenarien in deinem Leben, die möglich wären. Wo bist du zu finden?
Wo bin ich zu finden? Also derzeit wohne ich seit 2 Jahren in Basel und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Das heißt, am einfachsten ist es natürlich, oder eine der Möglichkeiten ist ganz klar über die DMA, über die Mentaltrainerakademie. Da kann man mich natürlich kontaktieren. Ansonsten über das Vokallaboratorium Basel und auch über meine Homepage Margitta Rosales, also das sollte alles klappen und per E-Mail, per Telefon, das sind, glaube ich, alle Daten relativ schnell erfassbar, wenn man auch über die Homepage von der DMA, von der Mentaltrainerakademie geht. Ja.
Super. Ja, perfekt. Wir werden alles natürlich nochmal in den Shownotes auch verlinken, wie üblich. Das heißt, wirklich deine Homepage auch nochmal da reinpacken, die DMA natürlich auch und die herzliche Einladung. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, dann richtet sie sehr gern an Margitta und vielleicht sind ja hier auch einige Musikerinnen und Musiker dabei, die jetzt auch wirklich sehr gespannt zugehört haben und festgestellt haben, wow, das ist nicht nur für Sportler, sondern das kann auch mir das Leben vielleicht wirklich leichter machen. Margitta, herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine tolle Zeit, einen tollen Sommer gerade noch in Basel und viele spannende Momente und tolle Erlebnisse auch in der Zusammenarbeit mit Menschen und natürlich auch in deiner eigenen Arbeit auf der Bühne. und bedanke mich wirklich recht herzlich für das tolle Interview und freue mich auf ein nächstes Mal. Also herzlichen Dank und bis ganz bald.
Liebe Tanja, ich danke dir. Und da hast du mir schon einen schönen Gruß oder gute Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg gegeben. Und da fällt mir tatsächlich noch ein letztes ein. Und da freue ich mich sehr drüber und bin da auch stolz, dass ich unsere Arbeit auch ein bisschen weitertragen kann. Ich werde nämlich Co-Mentorin einer Master-Thesis an der HKB, der Hochschule der Künste in Bern. Und zwar wird dort eine junge Sängerin ihre Masterthesis zum Thema, wie soll es anders sein, Mentaltraining für Sänger verfassen.
Ach, wie toll. Super.
Und wird ein praktisches Handbuch für eine selbstbewusste Performance erstellen. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich da Co-Mentorin sein darf. Und ja, also ich hoffe Super. Wirklich, dass unsere Arbeit da weiter, auch die Arbeit der Mentaltrainerakademie weitergetragen wird und dass sich das alles ja auch in unserer Welt etwas mehr verfestigen wird. Aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Vielen Dank für die Einladung, Tanja. Und ja, eventuell, ich hoffe, ich freue mich schon auf ein nächstes Mal.
Ich danke dir sehr. Und das jetzt wirklich abschließend, weil erstmal herzlichen Glückwunsch, super Job, den du machst und den du dort jetzt machen darfst. Und mein Feedback nach diesem Gespräch, wir kannten uns vorher auch nicht. Ich glaube, du bist ein entscheidender Teil davon, dass das weitergetragen wird. Danke dafür. Also, bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde, kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.